Hallo, liebe Hörerschaft. Das Jahr ist bald rum und es wäre nett, wenn wir uns vorher noch einmal treffen. Und damit das alles rechtzeitig geplant werden kann, kündigen wir das jetzt schon an. Und zwar wollen wir mit euch ins Naturhistorische Museum gehen und dort eine private Führung durch die Meteoritensammlung machen. Die ist übrigens die größte Schausammlung von Meteoriten der Welt. Und am 18. Dezember wird es deswegen ein Treffen in Wien geben, das wird aus zwei Teilen bestehen und danach können wir nebenan im Museumsquartier noch Punsch trinken und etwas plaudern. Die Plätze für die Führung sind allerdings begrenzt, also meldet euch bald an und zwar unter kontakt@cosmiclatte.at. Es gilt das First Come, First Serve Prinzip. Die Führung kostet ca. 20 Euro pro Person. Der genaue Betrag hängt davon ab, wie viele wir sind und ob ihr irgendwelche Ermäßigungen beim Museumseintritt in Anspruch nehmen könnt. Wenn ihr dabei sein wollt, solltet ihr um 14.30 Uhr vor dem Naturhistorischen Museum sein, denn um 15 Uhr geht die Führung los und maximal 29 Personen können dabei sein. Also meldet euch so bald wie möglich an, wenn ihr dabei sein wollt. Die Führung wird ca. eine Stunde dauern. Wir werden also vermutlich zwischen 16 und 17 Uhr mit dem Museumsbesuch fertig sein und uns dann im Museumsquartier zum Punsch trinken treffen. Dahin könnt ihr natürlich jederzeit kommen, auch ohne Anmeldung und ohne vorher im Museum gewesen zu sein. Also nochmal die Kurzfassung, das Podcast-Treffen findet am 18. Dezember in Wien statt. Wer an der Führung durchs Naturhistorische Museum teilnehmen möchte, sollte sich möglichst bald unter kontakt@cosmiclatte.at anmelden. Und ansonsten kommt einfach danach nebenan im Museumsquartier zum Plaudern und Punschtrinken vorbei. Alle Infos gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ja, jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß! Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Hier wieder mit mir ist Eva. Hallo Eva.
Hallo Theresa.
Und heute geht's wieder weiter mit dem Thema Exoplaneten. Letztes Mal haben wir ja schon mal so eine Einführung gehabt, was dann nicht so für Planeten draußen in unserem Universum gibt.
Genau, die dann herumschwirren.
Genau, und heute wollen wir uns dann nochmal näher damit befassen. Du hast dich da ja schon ein bisschen eingelesen, Eva.
Ja, richtig. Also ich finde das Thema ja persönlich super spannend und haben mir da auch so ein bisschen Überlegungen gemacht, jetzt da gar nicht jetzt in Richtung Podcast, sondern wo in Filmen ja auch Exoplaneten vorkommen. Man denkt eigentlich nicht daran, dass es Exoplaneten sind, aber Star Wars, das sind ja eigentlich alles Exoplaneten.
Stimmt,
diese fremden Planeten und fremden Welten, die man dort hat. Interstellar, genauso, da ist es ja auch ganz ein Paradebeispiel. Natürlich stolpert man bei Exoplaneten relativ schnell über den Begriff zweite Erde. Also das ist ja etwas, was ja auch gerade die Medien sehr gerne aufgreifen und man hört ja immer wieder, also ich glaube, man muss gar nicht lange googeln oder groß recherchieren und man sieht schon irgendwelche Boulevardmedien, die dann wieder verkünden, NASA hat eine Supererde entdeckt, die Sensation, ja, vielversprechende zweite Erde. Ja, und warum das aber nicht ganz so zutreffend ist und nicht den Punkt oder den Kern der Sache trifft, das möchte ich heute ein bisschen erörtern, weil es ja darum geht, was ist eigentlich eine zweite Erde oder gibt es einen Planet B für uns? Ja, also können wir, wenn wir da jetzt die Erde zerstört haben, einfach sagen, okay, gut, gibt es einen Planeten B, wo wir auswandern können?
Naja, ist halt mal die Frage, wie wir dorthin kommen.
Genau, ja, also das ist eigentlich erübrigt sich die Frage relativ schnell.
Ja, es ist ja auch spannend, weil irgendwie fragt man sich auch, gibt's da draußen noch irgendwo Leben? Gibt's irgendwo Bedingungen, wie es auf der Erde ist? Ich meine, unser Universum ist groß. Man, da fragt man sich schon, wäre schon cool, wenn es da irgendwie noch was gäbe, was Leben in unserer Form, kann man mit anderen kommunizieren? So, wie sind die aufgewachsen oder halt so, wie sieht das Leben dort aus auf anderen Planeten? Gibt es intelligentes Leben?
Genau, und dafür, dass ich mal, eben brauche ich lebensfreundliche Bedingungen. Ja, das alleine ist jetzt auch etwas, ja, was jetzt gar nicht so einfach auch festzustellen ist, ob es jetzt wirklich lebensfreundliche Bedingungen eben gibt. Mir ist dazu auch eingefallen, kennst du von Beanhaltet durch die Galaxis den Planetendesigner oder Planetenbauer?
Boah, das ist schon lange aus, dass ich den Film gesehen habe.
Slatibarthas, ja, der besonders stolz drauf ist auf seine Küstenlinien, die norwegischen Fjorde sind ja so quasi sein Stolz.
Ja, irgendwo ganz hinten.
Kann ich mich dunkel erinnern. Mir hat nämlich im Film die Szene so gut gefallen, wo er ja dann ihm zeigt, wie er diese Planeten baut und sich quasi durch diese, ich nenne es jetzt mal Fabrik führt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe das echt lustig gefunden, wie er dann diese Planeten baut. Aber ich glaube nicht, dass das in echt so passiert.
Ja, Science Fiction.
Genau, aber ja, stimmt. Obwohl, ich glaube, das ist mehr Fiction als Science.
Ja, aber halt.
Ja, aber schauen wir uns einfach mal an, was für Zutaten brauchen wir denn, um einen lebensfreundlichen Planeten zu haben, beziehungsweise welche Parameter muss ich dafür wissen, damit wir dann eben sowas haben bei einem Exoplanetenkandidaten, ja, der sowas wie eine Erde ist. Und ja, das sehen wir uns nämlich an. Und zwar gibt es jetzt einmal drei Dinge, die sind relativ leicht herauszufinden. Das ist jetzt die Größe, die Masse und der mittlere Abstand des Planeten eben zu seinem Stern. Mhm. Voraussetzung dafür ist aber, ich brauche einmal diese Infos vom Stern selber. Also ich muss das vom Stern wissen, damit ich dann von dem Planeten überhaupt etwas rausfinden kann. Also sage ich nicht Größe, Masse und eben von dem Stern weiß, brauche ich da gar nicht weiter tun. Und dann kann ich mich eben dem potenziellen zweiten Erde-Kandidaten widmen. Ja, aus Größe und Masse wissen wir, ergibt sich die Dichte. Das ist jetzt schon mal ganz wichtig, weil wir müssen mal herausfinden, ja, ist es ein Gasplanet oder ein Gesteinsplanet? Da hast du uns ja in der letzten Folge schon ziemlich viel erzählt. Die meisten sind ja Gasplaneten, die wir ja bis jetzt gefunden haben, also Gasriesen. Und wir brauchen natürlich einen Gesteinsplaneten.
Ja, Gasplaneten sind ja auch leichter zu entdecken, als weil sie halt größer sind.
Ja, ist natürlich immer einfacher, etwas Größeres zu entdecken als eben eine kleine Erde. Dann haben wir als nächstes eben den mittleren Abstand eben vom Stern. Das ist insofern wichtig, also ich brauche einen optimalen Abstand, der eben diese habitable Zone beschreibt. Also das ist ja, die meisten werden das eh schon gehört haben, das ist eben dieser Abstand. Bei uns ist es eben zwischen der Umlaufbahn Venus und bis zum Mars gehend. Das ist eben diese Region, wo eben rein theoretisch flüssiges Wasser eben sich befinden kann. Wo dieser Bereich jetzt in einem Sternsystem ist, das hängt von dem Sterntyp selber ab.
Genau, die Zone nennt man dann die habitable Zone, so wie das allgemein bezeichnet, wenn so eine Region Wasser dann möglich ist, flüssiges Wasser.
Genau, ja. Wobei es ist eben dann nicht zwingend auch notwendig. Also es ist etwas, wo das eben, das kann dort sein, aber es muss jetzt nicht habitabel an sich sein. Mhm. Und da variieren eben auch so ein bisschen diese Definitionen und diese, also das ist jetzt keine ganz scharfe Grenze, sondern das ist eben auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Grauzone dann immer so an den Rändern, ja. Und die Erde ist natürlich bei uns jetzt im Sonnensystem mittendrin in der habitable Zone. Mars und Venus, die sind so eher schon fast am Rand ein bisschen. Und wir wissen ja, dass sie nicht habitabel sind, ja. Und ja, deswegen, das schauen wir uns dann aber später noch genauer an. Ist das jetzt eben auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen? Also nur weil es ein Exoplanet in einer habitablen Zone ist, ist es jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt auch habitabel sein muss. Spannend finde ich auch, es gibt auch eine galaktische habitable Zone. Hast du das gewusst?
Nein. Man hört immer nur von der habitablen Zone um einen Stern, aber was genau ist denn die galaktische habitable Zone?
Eigentlich ist es total logisch, dass es in der Milchstraße auch eine galaktische habitable Zone geben muss. Weil ich brauche eigentlich eine Umgebung, in der es ruhiger ist, wo es jetzt nicht so wild zugeht. Und je näher ich aber beim galaktischen Zentrum mich befinde, das sind ja dann oft Sternentstehungsregionen, da habe ich dann auch oft Supernova. Das heißt, ich habe da Strahlung, die jetzt eben lebensfeindlich ist, ja, wo jetzt eben nicht unbedingt auf einem Planeten eben die besten Bedingungen dann sind. Das heißt, da ist oft die Sternendichte einfach zu hoch. Und wenn ich aber dann weiter rausgehe aus der Milchstraße, da ist es dann eben eher so, dass es dann sehr metallarm ist. Das heißt, das passt dann wieder auch nicht. Und ich brauche ja ein paar Sternengenerationen, damit ich einfach diese Metalle auch habe, die eben dann diese Planetenentstehung auch begünstigen, also dass wir Planeten entstehen können. Das heißt, ich brauche auch selbst in der Milchstraße eben eine bestimmte Entfernung, beziehungsweise eben auch eine Zone. Also das finde ich ganz, ganz spannend.
Weißt du zufällig, wie das bei uns in der Milchstraße, wo ungefähr die Region ist? Ich meine, ich schätze mal, wir sind da mittendrin.
Genau, aber du weißt doch, dass das Sonnensystem ist ja auch eher ein Seitenname. Wir sind ja eigentlich suburban in der Milchstraße, eben nicht im Zentrum. Und eben, das sieht man da eigentlich sehr schön, also an dem, wo wir lokalisiert sind. Ja. Ja. Und ja, bei uns in der Gegend sind jetzt auch keine Supernova so häufig. Also
ja, stimmt.
Das ist auch ganz gut, ja. Und für dich also auch ganz, ganz interessant. Also wenn so eine Supernova-Explosion, die müsste halt so unter 100 Lichtjahren Entfernung passieren, damit dann die Strahlung halt wirklich für die irdische Ozonschicht gefährlich werden würde, also die das dann zerstören würde. Also eben auch hier braucht es eben eine gute, gemäßigte Zone. Aber zurück eben jetzt zu der eigentlichen habitablen Zone, über die wir vorhin gesprochen haben. Da habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass dieser richtige Abstand ja auch ein bisschen vom Sterntyp abhängt. Mhm. Jetzt eben kommt das eben darauf an, was für ein Spektraltyp es ist, wie heiß, wie hell leuchtet der, ja, also um welchen Stern handelt es sich. Am besten wäre jetzt natürlich für uns, wenn es sich um einen sonnenähnlichen Stern handelt, weil da wissen wir sehr genau, wo da die habitable Zone sein muss. Aber unser Stern ist ja nur ungefähr, ist jetzt nicht repräsentativ für alle Sterne, sondern nur 6% ungefähr. Die meisten Sterne sind ja eher so rote Zwerge oder M-Sterne heißen sie eben auch. Die sind eben etwas kühler, sind aber sehr langlebig. Deswegen machen sie auch die meiste Masse aus also bei uns eben in der Milchstraße, weil es eben sehr viele alte gibt, aber es kommen eben auch immer wieder neue dazu. Und sie dürfen, der Planet darf jetzt auch nicht eine gebundene Rotation haben, also so wie wir das bei uns beim Mond kennen, der immer uns die gleiche Seite zeigt. Mhm. Darf das jetzt natürlich bei einem Planeten auch nicht sein, dass der halt immer die gleiche Seite eben zu seinem Stern hat und der andere ist dann quasi immer in der Nachtseite. Genau das passiert aber übrigens, wenn der Planet zu nah an seinem Stern ist. Also, deswegen, ja, muss man da eben schauen, wie da der Abstand ist. Der Abstand bestimmt dann natürlich auch, wie viel Licht und wie viel Wärme der Planet dann eben von seinen Stern bekommt. Das kennen wir ja eben auch von der Sonne. Also wir kennen ja die Solarkonstante. Ich glaube, das haben wir sogar schon einmal erwähnt in einer von unseren Folgen. Ja, in den
ersten Folgen.
Genau, also die 1367 Watt pro Quadratmeter, das ist eben die Energie, die wir eben von der Sonne bekommen. Und das ist natürlich auch wichtig, damit man eben diese lebensfreundlichen Bedingungen eben erreicht. Das heißt, wir brauchen eben dieses flüssige Wasser, das wir eben schon erwähnt haben. Das ist eben nötig. Ohne dem Wasser gibt es kein Leben. Ja, sind wir eben zu weit weg, gefriert es, sind wir zu nah dran, verdampft es. Ja. Und wir müssen eben schauen, dass wir genau in diesem Bereich sind, wo eben diese Temperatur einfach passt. Ja. Dieser Abstand jetzt eben zu dem Stern ist jetzt eben zum Beispiel bei einem Zwerg eben eher näher dran, weil er ja kühler ist. Bei einem Stern, der jetzt heißer wäre, wäre diese habitable Zone ein bisschen weiter weg.
Weißt du da, wenn man jetzt zum Beispiel einen M-Stern hernimmt, also einen roten Zwerg, wo genau sich da die habitable Zone befinden würde, wenn man den in unser Sonnensystem geben würde? Also
Nein, also das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, wie gibt es aber sicher wahrscheinlich, oder?
Ja, dass man da schauen sicher kann. Illustrationen,
wo ja, das. Ja, wo das dann wäre, wenn man einen anderen Stern reinsetzt. Ja. Ich weiß nur, dass es mit dieser, also bei den Zwergen, dass es mit dem Näher auch nicht ganz so ist mit der habitablen Zone, weil die ja auch aktiv sind. Mhm, und wenn die dann auch so Flares oder Strahlung oder sowas absenden, ist es dann halt dann auch nicht gut, wenn man dann unbedingt näher dran ist am Stern.
Das jetzt fördert auch nicht Leben und Habitabilität, das Leben entsteht und auch.
Genau.
Aber erzähl uns mehr darüber, was braucht man noch alles?
Naja, es ist eben, genau, also mit dem Abstand allein ist es ja noch nicht getan. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir ja, dass eben eine bestimmte Energiemenge ja natürlich jetzt von der Sonne auf die Erde trifft. Und da wird dann das natürlich dann, also wärmt die Erde auf, das wird dann wieder reflektiert. Und so entsteht eben eine Gleichgewichtstemperatur. Die wäre jetzt bei der Erde an und für sich minus 18 Grad. Was ist ein bisschen überrascht, weil wir ja alle wissen, bei uns ist es ein bisschen wärmer. Das liegt eben daran, dass wir eine Atmosphäre haben. Und deswegen die Oberflächentemperatur bei uns also beim durchschnittlichen plus 15 Grad ist. Also das ist eben schön angenehm. Mhm. Ja, und wenn wir da jetzt immer einen Blick auf den Nachbarplaneten werfen, die ja eben also Venus und Mars, die ja auch in der habitablen Zone sind, da schaut es immer ein bisschen anders. Also so bei der Venus wäre es zum Beispiel, so liegt die Gleichgewichtstemperatur bei eben plus 50 Grad. Und die hat aber eben so eine extrem dichte Atmosphäre und da ist dieser Treibhauseffekt so stark, dass wir ja wissen, die ist ja extrem heiß, ja, also da kann schon einmal fast 500 Grad erreichen, also da liegt die Temperatur, diese Durchschnittstemperatur ja bei 470 Grad, also das ist schon mehr als ein Backofen, ja.
Sehr viel mehr.
Und genau, und das liegt aber eben an diesem starken Treibhauseffekt, der eben dort herrscht. Bei uns ist es eben so, dass es eben nicht so stark ist, ja, und eben genau dadurch dann bei uns diese angenehmen Temperaturen eben herrschen.
Und wie ist das dann bei Mars? Warum ist der nicht habitabel?
Auf das wollte ich gerade kommen. Genau, der Mars wiederum, der hat halt eine sehr schwache Atmosphäre, also der hat so gut wie keine Atmosphäre. Das sieht man eben auch gerade da sehr schön, weil da die Gleichgewichtstemperatur ist minus 57 Grad und die Oberflächentemperatur ist bei minus 53 Grad. Also da ist das sehr nah beieinander, eben dadurch, dass er eben fast keine Atmosphäre hat, ja, wo sich das eben aufwärmen könnte. Da sind dann eben, das ist nur ein paar Temperaturgrade ist da nur der Unterschied. Genau, das heißt, eine zweite Erde braucht eben auch eine Atmosphäre, und zwar eben eine, die auch passt, ja, also nicht nur wegen dem Treibhauseffekt, sondern eben auch, damit dieses Leben dort existieren kann. Also es braucht Sauerstoff, den es atmen kann, und eben jetzt keine giftigen Gase und so, ja. Dem Mars fehlt aber noch etwas anderes, ja, nämlich der Grund, warum eben die Atmosphäre überhaupt abhanden gekommen ist, und das ist das Magnetfeld. Der Mars ist nämlich zu klein und das Magnetfeld auch zu schwach ist, dass er die Atmosphäre eben über länger behalten könnte. Ja. Und wir auf der Erde haben natürlich ein funktionierendes Magnetfeld. Und zwar ist das eben, weil wir diesen Eisenkern im Zentrum haben und die Bewegungen eben vom flüssigen Eisen um diesen festen Kern erzeugen eben dieses elektrische Feld. Und dadurch entsteht dann dieses starke Magnetfeld. Und das schützt uns eben vor den geladenen Teilchen eben im Sonnenwind und auch von der kosmischen Strahlung. Und eben noch im Weltall trifft das ja alles auf unser Magnetfeld.
Da haben wir ja auch schon in den ersten Folgen sehr ausführlich darüber geredet, über den Einfluss der Sonne auf die Erde.
Genau, ja, und wie wir da eben geschützt werden. Mm. Und wenn das nämlich nicht wäre, dann würde eben auch die Atmosphäre bei uns, also wirklich wie so bei einem Sandstrahler, also wirklich mit der Zeit einfach weggepustet werden und wäre dann eben nicht mehr da, also das ist eben beim Mars passiert. Weil wir auch gerade über Strahlung reden, ja, also natürlich schützt die Atmosphäre eben auch vor Strahlung. Also ich glaube, das haben wir eh auch schon einmal kurz angeteasert oder kurz besprochen, dass es eben gerade diese kurzwellige Strahlung von der Sonne, eben die UV-Strahlung, das wird eben alles in der Ozonschicht absorbiert oder eben auch die Röntgen und fernes UV eben in den höheren Erdatmosphären. Also das sind eben ja alles Maßnahmen, die uns ja da schützen. Und ja, und die fehlen halt beim Mars.
Ja, sehr spannend und auf jeden Fall interessant, wenn man da mal weiß, was man da alles noch beachten muss, weil oft wird ja in den Medien nur so vermittelt, ja, wenn man flüssiges Wasser hat, dann kann Leben entstehen, aber eigentlich braucht es ja sehr viel mehr Bedingungen.
Ja, eben, das ist halt so, und oft Sachen, die auch gar nicht jetzt so offensichtlich sind, also es ist zum Beispiel auch die Plattentektonik oder auch Vulkanismus bei uns auf der Erde, die haben ja auch, also die setzen ja oft auch Prozesse in Gang, wo dann eben zum Beispiel CO2, das im Boden eingelagert ist, dann wieder freigesetzt wird, das wieder beeinflusst das Klima. Also das sind alles Prozesse, die sehr wohl auch einen Effekt haben, ja, und einen Einfluss darauf haben, was für Bedingungen jetzt wirklich eben auf dem Planeten herrschen. Das heißt, zusammengefasst, wenn wir jetzt eben herausfinden wollen, ob es ein Exoplanet lebensfreundlich ist, ob er jetzt eine zweite Erde sein könnte oder eben nicht, muss man eben wissen, ja, eben was für eine Atmosphäre gibt es dort überhaupt? Ja, hat es ein Magnetfeld? Im besten Fall würden wir auch noch was über die Plattentektonik herausfinden und könnten so dann eben schauen, okay, ja, wie schaut es dort eben wirklich aus, weil hinfliegen und nachschauen geht ja leider nicht. Ja.
Noch nicht, vielleicht geht es ja irgendwann.
Naja,
ich glaube auch nicht, aber
Hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir zu den Informationen, also was können wir wie beobachten? An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz erklären, was es jetzt eigentlich mit erdähnlich auf sich hat. Also das liest man ja auch immer wieder sehr gerne, dass eben ein erdähnlicher Planet entdeckt wurde. Und was das jetzt aber wirklich heißt, weil nämlich gerade in der Astronomie ist es jetzt eigentlich nicht, dass das heißt, dass es eine zweite Erde ist, also dass es jetzt genau so wie eine Erde ist, sondern in Wahrheit geht es einfach nur darum, dass es ein Terrestrial Planet ist, also einfach ja, ebenso wie die Erde zwar eben aus Gestein besteht, das heißt mit einem Metallkern und einer festen Oberfläche. Mars und Venus sind eben auch erdähnliche Planeten. Und ich grenze damit eben ab von einem Jupiter, der eben ein Gasriese ist, ja. Und erdähnlich heißt es aber eben nicht, dass eben auf diesem Planeten jetzt eben solche Bedingungen herrschen wie auf der Erde. Wir haben nämlich schon sehr viele erdähnliche Planeten entdeckt, aber das heißt jetzt eben noch lange nicht, dass es jetzt dort auch Leben gibt, beziehungsweise eine zweite Erde. In diesem Sinn haben wir ja noch nicht entdeckt. Ja. Aber schauen wir uns jetzt eben kurz die Beobachtungsmethoden an, die es eben momentan gibt. Du hast uns ja eh in der letzten Folge ja schon einiges dazu erzählt, zu den diversesten Methoden. Wie eben die Radialgeschwindigkeit zum Beispiel. Ich würde es noch ganz kurz wiederholen, weil eben du hast es ja eh schon in der letzten Folge sehr ausführlich erklärt. Also wer da noch mal, falls es noch nicht gemacht hat, nachhören möchte, kann er noch schnell auffrischen. Genau, also zum Beispiel eben die Radialgeschwindigkeit, mit der eben der erste Exoplanet, der einen Hauptrheinstern umkreist, wie wir ja gelernt haben, 51 Pec B, der ist eben mit dieser Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt worden. Da geht es eben darum, dass man dieses Wackeln von dem Stern dann eben detektiert. Auf diese Art und Weise können wir eben die Masse eines Planeten bestimmen, aber jetzt eben nicht seine Größe. Also seine Größe, das kann ich zum Beispiel mit der Transitmethode ableiten. Ja. Das ist eine der erfolgreichsten Methoden zur Exoplanetenentdeckung, vor allem von Kepler, vom Weltraumteleskop. Da sind eben sehr viele Planeten auf diese Art und Weise entdeckt worden. Und ja, damit finde ich jetzt eben die Größe, aber eben zum Beispiel nicht die Masse heraus. Das heißt, wenn ich jetzt dann eben beide Methoden kombiniere und da dann eben die Daten habe, dann kann ich eben auch den Abstand zum Stern bestimmen. Und wenn ich eben Größe und Masse habe, kann ich auch jetzt die Dichte bestimmen. Das, was ich bis jetzt beschrieben habe, das waren alles indirekte Methoden. Wenn ich jetzt eben direkt das Licht von einem Exoplaneten eben sehen möchte, das ist eben enorm schwierig. Das ist wirklich nur bei ein paar Fällen gelungen, wo halt wirklich die Konstellationen so gepasst haben. Also meistens ist das alles eben noch über indirekte Beobachtungen. Und wenn es mir aber eben gelingt, dass ich das Licht eben direkt eben auffangen kann, eben wenn ich Spektroskopie machen kann, dann kann ich eben auch herausfinden, wie eben die Atmosphäre jetzt zusammengesetzt ist. Das heißt eben auch, welche Temperatur dort herrscht. Und deswegen ist diese direkte Beobachtung so enorm wichtig für uns, wenn wir es eben wirklich wissen wollen, ja, ist es jetzt eine zweite Erde oder eben nicht. Ja. Dann gibt es eben noch eine andere Methode, und zwar die Transmissionsspektroskopie. Die finde ich super spannend. Also da geht es eben darum, dass wenn ich jetzt einen Planeten habe, der vor dem Stern vorüberzieht, von uns aus gesehen jetzt, und dann gibt es eben einen ganz kurzen Moment, wo dieses Sternenlicht quasi durch die Planetenatmosphäre leuchtet. Und wenn wir diesen Moment dann erwischen, dann können wir eben Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre eben ableiten. Und genau, aber noch besser wäre es eben wirklich direkt eben das Licht vom Planeten, also was er reflektiert, da eben zu beobachten. Die Hoffnung liegt da jetzt in der Zukunft und vor allem eben beim James Webb Space Telescope. Und aber eben auch das Extremely Large Telescope der ESO, das eben auch fertiggestellt wird bald. Ja, und da sollte es dann eigentlich möglich sein, dass wir jetzt eben auch dann Exoplaneten, die in der näheren Umgebung jetzt sind, halt, dass wir die direkt beobachten. Ja,
ja, da hat es ja schon eine Beobachtung vom James Webb gegeben, wo man halt den ersten Exoplaneten direkt beobachtet hat.
Genau.
Im Sommer rausgekommen, die ja, Entdeckung, genau, was danach ja, so Bilder ja, gibt und so.
Ja, also das James Webb hat zum Beispiel jetzt eben auch das CO2 schon in der Atmosphäre von einem Exoplaneten direkt nachgewiesen, was auch eine super Leistung ist. Und ja, eben von, wie von dir jetzt eben gerade schon erwähnt, hat es eben jetzt auch den ersten Exoplaneten schon untersucht. Der ist aber eben auch eher riesig, ja, also wie es du vorhin schon gesagt hast. Also der ist eben 6 bis 8 Mal, hat er so viel Masse wie der Jupiter. Und der ist immer noch sehr jung und sehr heiß. Das heißt, man hat von dem auch schon einiges gewusst. Also man untersucht jetzt mit dem James Webb Teleskop jetzt mal so Sachen, die man schon ein bisschen weiß, um eben zu sehen, wie halt seine Leistung ist.
Ja, und auch, aber man sieht ja schon aus den bereits bekannten Aufnahmen, wie viel besser das James Webb ist als die vorigen Teleskope und wie viel mehr wir dann entdecken können. Wie viel genauer dann auch die ganzen, das ganze Spektrum, das wir aufnehmen, ist. Das ist ja auch sehr faszinierend, wie viel mehr wir da herausfinden können über Atmosphären und diverse Sachen von Exoplaneten.
Ja, eben genau darum geht es, dass da jetzt eben, ja, also ich glaube, dass jetzt in der Zukunft wird echt viel passieren und eben das James Webb wird dann eben in der Zukunft eben auch solche Beobachtungen eben von diesen kleineren Planeten machen, weil das waren jetzt eben alles auch Gasriesen. Und eben bei diesen erdähnlichen Planeten wird man dann eben auch vielleicht welche in der habitablen Zone beobachten können und ja, und da dann hoffentlich mehr herausfinden. Hier finde ich es auch total spannend, also da glaube ich, setzt man in der Zukunft auch auf Biomarker, also sogenannte Biomarker. Das heißt, du schaust dir dann eben bestimmte Stoffe an, eben Sauerstoff oder Methan, ob sich das dann eben in der Atmosphäre befindet, weil das eben Stoffe sind, also eben Sauerstoff gibt es ja nur auf der Erde hier, wo eben auch Leben existiert, ja. Oder auch Methan kann auch sein, ja, ein Biomarker sein, weil das eben das sind Stoffe, die von Lebewesen produziert werden, ja, und die auch sehr flüchtig sind. Also die würden sich abbauen, wenn das nicht immer wieder, also Sauerstoff immer auch immer wieder nachkommen würde. Und da kann man sich dann eben anschauen, jetzt bei welchen Planeten eben das Rot und das blaue Licht dann eben weniger reflektiert wird, als es eben erwartet ist jetzt. Mhm, ja. Weil auf der Erde eben, dadurch, dass ja die Pflanzen in der Photosynthese nehmen sie ja das Rot- und Bläulicht ja ein bisschen weg und das Grüne wird ja eben, das wird ja dann reflektiert, deswegen sind sie auch grün. Und eben das Spektrum von der Erde, von dem reflektierten Licht, da sieht man das ja dann auch, dass ja viel mehr grün ist und weniger rot-blau, und das könnte man sich dann eben auch anschauen. Wobei jetzt eben diese Biomarke jetzt auch nicht unbedingt ein Beweis für Leben ist, aber es ist zumindest ja, ein Hinweis, könnte es darauf sein. Ja, auf jeden Fall. Also es kann natürlich auch durch andere ja, chemisch-geologische Prozesse entstanden sein, aber man könnte das auf jeden Fall dann mal beobachten. Eben ist es flüchtig, verändert sich das. Aber das ist halt schwer zu messen. Ja, also, und gerade bei den Planeten, die halt jetzt wirklich auch so weit weg sind. Mhm. Also wir tun uns ja zum Teil ja schon bei den Planeten in unserer Umgebung ja schwerer, diese Biomarker zu messen. Stimmt. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab ja da vor gar nicht langer Zeit ja kurz einmal die Sensationsnachricht, dass ja auf der Venus eben so ein Biomarker gefunden wurde. Das war Phosphin damals, das war 2020. Kommt eben auf der Erde auch so gut wie gar nicht vor und wird eben hauptsächlich von Mikroorganismen eben erzeugt. Und da dachte man eben auch, dass man in der Atmosphäre von der Venus eben, dass man da vielleicht eben diese Mikroorganismen findet, die eben dieses Phosphin erzeugt haben. Könnte auch rein theoretisch möglich sein, also zwar jetzt nicht auf der Oberfläche von der Venus, aber dann vielleicht in den oberen Atmosphärenschichten, da könnte es durchaus möglich sein, weil da die Temperaturen dann auch schon angenehmer sind. Ja, aber da gab es dann eben auch Entwarnung, also da war ja dann auch wieder, nein, das ist wahrscheinlich ein Messfehler und ja, dass das in Wahrheit gar kein Phosphin war. Aber ich finde, das zeigt eben auch sehr deutlich, dass, und das ist unser Nachbarplanet, ja, und da ist es zum Teil schon so schwierig, und wenn das halt dann wirklich, wir reden da bei Exoplaneten, die wirklich in anderen Systemen sind, die halt wirklich enorm weit weg sind, wird schwer sein, aber es wird spannend sein, was da Zukunft alles bringt, ja. Und ob dann vielleicht die Schlagzeile zweite Erde entdeckt.
Naja, ich glaube, bis das man wirklich so sicher oder mehr oder weniger sicher sagen kann, da ist Leben, das wird, glaube ich, noch dauern, weil ja, das auf jeden Fall, oder zweite Erde. Es wird zweite Erde vielleicht, das vielleicht noch eher, wo man halt sagt, es sind viele Sachen ähnlich wie auf der Erde.
Ja, da ich glaube eher, dass es so um diese Bedingungen halt geht, dass man sagt, okay, da sind jetzt die Bedingungen so vorhanden, ja, dass man da vielleicht von lebensfreundlichem sprechen kann, ja. Weil eben auch mit dem, ja, auch mit dem James Webb oder sowas kann ich jetzt kein Foto machen und sehe dann irgendwelche Alienstädte oder so, ja, also.
Ja, das, da gab es ja mal einen Satelliten, ein Satellit oder ein Teleskop, das für eine andere Mission geplant war, aber das so beim Vorbeiflug bei der Erde hat man auch so Aufnahmen von der Erde gemacht und hat man geschaut, würde man auf den Aufnahmen überhaupt irgendwie erkennen, dass auf der Erde Leben ist. Und man ist drauf gekommen, das ist gar nicht so einfach, obwohl das jetzt gar nicht so weit entfernt war, der Vorbeiflug. Und selbst auf so kurzer Distanz zu unserem Planeten war es schon sehr schwierig, dass man halt wirklich sehen konnte, okay, da ist Leben auf dem Planeten. Und wenn man sich dann denkt, die anderen Systeme sind ja so ewig weit weg. Aber es gibt ja dann auch wieder sehr interessante Kandidaten. Das bekannteste und berühmteste ist ja das TRAPPIST-1 oder TRAPPIST-1-System, das sehr viele Planeten in der Größe von der Erde ungefähr in Größe hat. Und da will man jetzt mit James Webb halt auch schauen, ob die Atmosphären haben und dann, ob die atmosphärische Zusammensetzung jetzt irgendwie Bedingungen hat, um Leben hervorzurufen.
Ja, super spannend, genau, ja. Aber ich finde Exoplaneten generell super spannend. Also du hast ja beim letzten Mal ja auch schon erzählt, was für exotische Welten es da gibt, ja, wo es flüssiges Blei regnet oder irgendwie so.
Ja, wo das Glas regnet oder auch genau, wo es irgendwelche Diamanten regnet.
Ja. Also ich glaube, das ist einfach, natürlich ist jetzt die Jagd nach der zweiten Erde spannend, weil ich glaube, es ist halt einfach auch so diese Frage, sind wir ja die Einzigen im All, eben ist unsere Erde jetzt was Besonderes wirklich, was Außergewöhnliches oder passiert das öfters im Universum? Ja, ich glaube, das ist halt einfach so die Frage, die uns antreibt. Aber gleichzeitig gibt es halt total viel anderes auch herauszufinden, ja, und das auch sehr spannend ist, erforscht und auch davon berichtet zu werden.
Auf jeden Fall. Dann bleiben wir gespannt, was euch da noch alles, was die Zukunft noch alles für uns bereithält.
Ja, also ich glaube, dass der James Webb wirklich neue Maßstäbe setzen wird.
Auf jeden Fall.
Ja, das wär's von mir zu den Exoplaneten.
Ja, beziehungsweise hat mich gefreut. Eben, war auf jeden Fall wieder sehr spannend.
Zumindest wissen wir jetzt, was es braucht, damit man lebensfreundliche Bedingungen auf einem Planeten vorfinden kann.
Genau, und wie schwierig es ist, dass man das alles bestimmt. Und ja, mal schauen, ob uns die Zukunft eine zweite Erde bringt. Mal schauen.
Genau, schauen wir mal. Und inzwischen schauen wir uns bei Anhalte durch die Galaxis an und
ja, genau. Schauen uns nochmal an, wie das alles funktioniert.
Genau, wie der Planetendesigner das genau macht, ja. Gut.
Naja, dann bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.
Tschüss.
Wir können mit dieser Methode eben jetzt herausfinden, was für eine Masse der Planet hat, der jetzt eben einen extrasolaren Stern, Blödsinn.